Zeit zu Zeit
mit Gordian
und Jan. Schön, dass ihr dabei seid.
Heute
eine Klassikfolge.
Wer es auch vergeigt hat, sind übrigens die Engländer. Aber schon vor langer Zeit. Die hatten sich nämlich mal mit den Franzosen gestritten. Ich werde schon wieder historisch, aber dazu später noch mehr.
Ja, ich merke das schon. Du bist jetzt beim 100-jährigen Krieg.
Ja, das wird es wohl sein. Zumindest behauptet Kehr wieder,
ja,
dass die Engländer, als sie von den Franzosen keinen Wein mehr bekommen haben, und das ist dann ja wirklich echt schon eine miese Tour.
Ja, von den Franzosen, ja, stimmt.
Ja, dass sie sich von den Brauern einen sogenannten Fake-Wein, würde ich mal sagen, haben brauen lassen. Das nennt sich hier Nottingham Barley Wine Style Ale. Also ein Barley Wine ist halt ein Bier, kein Wein.
Ja, eigentlich als Barley Wine ist eine schöne Umschreibung für Bier.
Ja, das ist von Kervida, das ist halt ein Barley Wine Ale. Und das versucht dem Weingenuss oder den Weintrinkern irgendwie entgegenzukommen, indem es sagt, okay, ihr kriegt jetzt zwar keinen Wein mehr aus Frankreich, aber wir haben hier ein Bier, das schmeckt fast genauso gut wie Wein.
Ja.
Und das will ich mal heute ausprobieren. Gewagte These.
Das, ja gut, also auf diese Weise sind ja Klassiker entstanden, haben wir auch schon besprochen. Lübecker Marzipan zum Beispiel. Da kam die Lübecker nicht an.
Ja, ist doch auch Fake.
Ja, Mensch, heute entlarvt. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob du deinen Barley Wine entlarvst. Du hast schon aufgemacht, dann hole ich jetzt auch mal meinen.
Ja, ja. Oh, es schäumt, also das sieht schon mal gar nicht weinartig aus. Was kein Fake war, ist das salzarme Brot aus Italien, aus Florenz.
Ja.
Weil das Nachbarstädtchen Siena, oder so Nachbar ist es gar nicht, den ja irgendwie versucht hatte, nicht das Wasser abzudrehen, sondern das Salz. Also wir hatten das mal vor circa 50 Folgen. Ich glaube, vor 60 Folgen.
Also damals wusste wir ich werden aber nicht, es in Zukunft gehabt haben, ja.
Hä? Ach so, vielleicht sind es auch 70 Folgen. Dann ist es ja auch Fake. Ich denke, wir nehmen das jetzt auf und wir sind live, aber wir werden ja wahrscheinlich erst in 100 Wochen ausgestrahlt.
Richtig,
Mann,
ja.
Jetzt habe ich den Zusammenhang vergessen. Auf jeden Fall haben die Florentiner dann wegen der wie nennt man
von den Bevölkerung von Florentinern wissen wir es, ne? Aber die Sienis, Sienenser.
Die Sienis? Die Sieneser. Weißt du was? Wer zum Schluss gewonnen hat, das waren die Florentiner.
Ja, bestimmt, wie der ganze Kram heißt.
Ja, die haben überhaupt einen Namen. Die ja, Leute richtig. Aus Siena haben keinen Namen. Wie Siena-Bewohner.
Der Sieger benennt die alle anderen.
Oder wenn er sie richtig, richtig fertig machen will, dann vergibt er keinen Namen. Das sind die Menschen aus Siena, die haben keinen eigenen Namen.
Ja, oder er benennt sie so mies, wie das damals ja die herrschenden mitteleuropäischen Völker mit den osteuropäischen Völkern gemacht haben. Er nennt sie einfach Sklaven.
Stimmt.
Ja. Apropos, Nordeuropa. Ich muss auch schnell mein Bier aufmachen, sonst trinkst du mir davon. Du darfst mal wieder raten.
Ja, ich musste tatsächlich ein bisschen Schaum in Nordeuropa.
Ja, in Nordeuropa.
Das schäumt hier sehr stark.
Hier kommt ein Soundeffekt.
Plopp. Nordeuropa. Es könnte natürlich wieder etwas aus der Flensburger Brauerei sein.
Da liegst du völlig richtig. Die Flensburger Brauerei.
Und du
Brauerei.
Hast ein Sommerbock.
Ja, es ist
was
noch
es gar nicht
ein,
gibt.
Es gibt, also der Maibock ist ja der Sommerbock. Ja, der Maibock ist der Sommerbock. Ich habe den Frühlingsbock.
Du hast einen Maibock, ja.
Nein, ich habe den Frühlingsbock noch. Der Frühlingsbock, so. Frühlingsbock schließt fast unmittelbar an den Winterbock an und geht dann auch bis zum Maibock. Na? Und der Maibock,
und der Maibock dann, ist quasi der Sommerbock. Achso.
Richtig, der Maibock ist der Sommerbock und der geht dann so locker in den Winterbock über. Also das ganze Jahr ist Bock. Also das ist ein bisschen pervers. Ne? Das ist so, als ob man Spargel das ganze Jahr essen würde oder zumindest angeboten bekommen würde. Aber
oh, kriegst du doch aus Peru.
Spargel aus Peru kannst du jederzeit haben. Aber dieses Bockbier, das gibt's durchgängig aus Flensburg.
Ja, natürlich, das ist ja auch kein Problem mit der Haltbarkeit. Aber vor 100 Jahren gab es überhaupt noch gar kein Bockbier in Flensburg. Das ist auch alles Fake.
Ja, das stimmt schon. Obwohl vor exakt 100 Jahren war Bockbier auch gerade wieder aus der Mode. Aber da war Bockbier schon ziemlich verbreitet, zumindest im Süden.
Vor exakt 100 Jahren war Bockbier aus der Mode?
Ja, völlig aus der
Wieso Mode. Wieso denn gerade da?
Weil es
was war Ende denn da in der Mode? Innenmode?
Pilz. Also Pilz hat seinen Siegeszug begonnen um die Jahrhundertwende und das Bockbier abgelöst. Beziehungsweise die Bayern haben da erst nicht so mitgemacht und haben das Helle erfunden. Aber Norddeutschland wurde Pilzland zu der Zeit. Oder war es denn so? Also vor exakt 100 Jahren war Bockbier, gab es nur noch im Mai. Als Maibock.
Das Maibock, ja. Obwohl, das gibt es ja immer vorm Mai. Mhm. Aber egal. Dann würde ich mal sagen, sag mal, hast du schon einen Schluck genommen? Ich habe hier in lauter Verzweiflung ein bisschen vom Schaum abgeschlürft, weil er mir sonst irgendwie übers Glas gelaufen wäre. Aber du trinkst schon.
Ja, nein.
Oder habe ich das missverstanden?
Nein, das müssen wir schneiden. Nein. Ja, ich habe einen Schluck genommen, weil mein Bier sah ein bisschen... Ich habe keinen Schluck genommen. Ist.
Also.
Auf das, was es wert ist. Auf den ersten Blick sah das ein bisschen schal aus. Der Schaum ist auch sehr zögerlich, aber es ist frisch. Ja, das ist gut.
Wie sieht etwas schal aus, wenn es nicht sprudelt oder blubbert?
Ja, das hat das hat beim Biertrinker sehr viel mit Instinkt zu tun, ne? Wenn es war bei mir hier der Blubber, also der Mangel an Blubber. Das liegt aber auch daran, weil ich ein seltsames Glas habe. Also ich habe ein sehr glattes Glas und da entsteht selten, also je glatter das Glas, desto weniger Blubber. Und der Schaum ist irgendwie klebrig.
Also mein Glas ist auch ganz glatt und jetzt hier macht sogar Geräusche. Ach so, ist es dann nicht glatt? Ich bin jetzt um die Glätte meines Glases ein bisschen besorgt.
Dein Glas macht so umso mehr Geräusche, je glatter es ist.
Ah, dann ist es glatt.
Mhm.
Mist, jetzt kriege ich kein Geräusch mehr raus. Mist.
Aber das, was das Bier ertasten kann im Glas, das kannst du mit dem Finger nicht ertasten. Das ist so auf Mikroebene, wenn sich da die Biermoleküle aufschäumen am Glasrand, das kann man mit dem Finger nicht ertasten.
Okay.
Aber ich habe hier so ein McDonald's-Glas.
McDonald's, waren das nicht die fiesen Schotten, die Südschotten?
Ja, in der Geschichte sicherlich, aber später haben sie dann ein Imbiss, obwohl, ich glaube, das waren gar nicht, ich habe das mal im Yps, das Buch des unnützen Wissens, da haben sie über die Erfindung von McDonald's geschrieben und da hieß es, das seien so zwei Brüder, die hießen aber gar nicht McDonald's, sondern ihr Nachbar hieß McDonald's und sie fanden den Namen so schön oder sie dachten nicht, dass ihr Kram ein Erfolg wird und dann haben sie den übernommen, aber in Wikipedia steht es auch, glaube ich, wieder anders.
Mhm,
das sind so diese Wissensbrocken.
Da würde ich ja eher auf Yps setzen.
Ja, ich glaube, die haben damals noch richtig recherchiert. Bei Wikipedia, da reicht ja irgendwie so ein Internetfund, dann, damit du es reinschreiben kannst.
Ja, bei Yps haben noch echte Faktenchecker mit da, die hatten eine riesige Redaktion für ihr Fachwissen.
Die hatten was zu verlieren, vor allen Dingen. Wenn du da einmal durch ist in der Szene, dass du Yps nicht trauen kannst, dann laufen alle kleinen Kinder zu PM über. Na, scheiß auf Gimmicks, sagen
sind
die dann.
Sind die das nicht
aber
später
an,
sowieso?
Anlügen lasse ich mich nicht.
Genau, dann sind sie zu PM gegangen und haben da ein bisschen was über Däniken gehört und reisen zum Mars mit irgendwelchen Monophyli-Dingens-Seilen. Ach nee, das war nur zum Mond. Fahrstuhl zum Mond. Habe ich letztens wieder gehört. Das ist wieder ganz hip. Der Fahrstuhl zumindest in den Weltraum. Nicht zum Mond, aber in den Weltraum.
Ja, in den Weltraum, ja. Habe ich auch gehört. Das waren diese schönen Gedankenspiele immer, die sie uns erzählt haben, wie die Welt im Jahr 2000 aussehen wird.
Genau.
Kann ich mich noch dran erinnern.
Ja, oder wenn sie total zukünftig sein wollen, 2010. Ja, und eigentlich sah die Welt genauso aus wie vorher auch.
Ich habe meine PM habe ich ja lange aufbewahrt, viele, viele Jahre aufbewahrt, weil ich dann in den Jahren gucken wollte, was daraus geworden ist. Ne? Aber mittlerweile, ich glaube vor 5 Jahren oder so, habe ich sie weggeworfen, weil das war die weiteste Zeit. Ich glaube 2015 war das weiteste, was jemals in einem PM stand. Der weiteste Ausblick, jedenfalls in den 3, 4 Jahren, in denen ich PMs gesammelt habe. Das ging ja alles damals so schnell, ne? Nach 3 Jahren PM warst du rausgewachsen. Und
ich hatte nie PM, muss ich ja gestehen.
Du hattest keine PM? Oh, wie schade.
Nee, ich fand, das war zu absurd. Also ich fand die lustig, wenn ich die bei anderen mal gesehen habe, aber ich war ja so ein Skeptiker.
Ja, PM ist durchaus was für Skeptiker. Also PM, das Schöne an PM war, es hat immer in die Vergangenheit gereicht und in die Zukunft. Aber hat dir über die Gegenwart überhaupt nichts erzählt. Na? Also es hatte total tolle Erklärungen, wie die Pyramiden gebaut wurden. Und es hat ja halt, also hat das Stein und Bein, also hat ja quasi versprochen, dass im Jahr 2000 die ganze Welt, also jeder Mensch mit so einem Telefon ausgestattet wäre, das er immer mit sich rumträgt. Beziehungsweise die konnte man
So
nicht
Quatsch.
tragen, die konnte man in einem Hacken-Porsche hinter sich herziehen. Ne? Aber dann hatten sie halt diese Bilder von diesen futuristischen Städten, die immer ganz in weiß waren. Die Städte sahen immer aus wie Badezimmer. Ne? Und da liefen die Leute rum mit so einem, alle mit so einem Hacken Porsche und mit einem Telefon am Ohr. Also mit dem Hörer und der Schnur natürlich. Ne? Aber das
Sehr praktisch,
Telefon
sehr
war Funk.
praktisch.
Ja.
Ach, der Ansatz ist ja gar nicht schlecht. Ach, da war Star Trek doch schon ganz gut, auch wenn das irgendwie erst im Jahre 2200 irgendwas gesehen haben. Da haben sie auch immer so Pads gehabt, wo dann irgendwie abgezeichnet wurde. Die sahen heutigen Pads ganz ähnlich.
Ja, richtig, stimmt. Die hatten
Und das
Pads,
war auch
ja.
Mitte der 80er. Also nicht das alte Star Trek, die hatten noch so komische Klötze. Da hatten sie aber auch sowas wie ein Pad, aber da wusste man nie, was drauf war. Aber die neuen Pads, die gab es, glaube ich, im Next Generation und da sah das schon ganz so aus. Ich muss sagen, das Bier gefällt mir hier. Ich finde, Barley Wine hat nichts mit Wein zu tun, aber ein sehr schönes, fruchtiges Bier.
Fruchtig von Wildwuchs. Das sind doch eher die
Kehr wieder, kehr
Verhopfungsspezialisten.
wieder, kehr wieder,
Ach, Kehrwieder.
kehr
Ah,
wieder.
Entschuldigung. Ja, Mensch, Kehrwieder. Ja, nee, das.
Ich bin doch so ein Kehrwieder-Mensch geworden.
Richtig, du hast auch völlig recht mit Kehrwieder. Das kann man gut unterstützen.
Na gut, die hatten dieses komische helle Bier von dieses Winterhuder Helles im Programm. Das hat mich nicht so überzeugt. Tatsächlich sind wir wieder bei Ratsherrnhellen gelandet.
Ja.
Und das kaufen wir nur noch online bei, wie heißt der Anbieter noch? Es gibt da verschiedene Anbieter. Also es gibt neue Lieferanten, Getränkelieferanten, die so bundesweit agieren oder in mehreren Städten. Die machen den lokalen Getränkelieferanten Konkurrenz, indem sie nämlich sagen, wir sind irgendwie innerhalb von 3 Stunden bei dir und zweitens kostet es dich kein Liefergeld, sondern das ist alles mit in den Kästen mit drin und die sind konkurrenzfähig zum Supermarkt.
Ja.
Das finde ich schon ganz interessant. Also ja, da werde ich schwach. Also ich hatte auch geguckt,
Wieso?
was macht denn hier mein lokaler Lieferant in Winterhude? Ja,
Ja.
der hat nochmal 1 Euro auf dem Kasten drauf und dann sollst du nochmal sowas wie 5 € Liefergebühr zahlen. Und wenn ich nur einen Kasten will, ist das irgendwie nicht so passend.
Oh nein, du gehst da zu dem gesichtslosen Multi und lässt deinen örtlichen Getränkelieferanten sterben und sagst, ach, der kann ja Alsterschiffer werden.
Also ich war auch früher nie bei meinem Getränkehöker hier in Winterhude. Warum soll ich da jetzt hin? Ich war halt
Ja.
vorher immer beim Rewe oder beim Edeka.
Ja.
Und da kann ich ja auch zu Dr. Oetker direkt gehen. Also das ist mir dann auch egal. Wem gehört Rewe? Achso, Rewe gehört sich selbst, aber das ist ja schon groß genug.
Ja,
Also
Rewe ist groß genug.
da muss ich nicht regionaler werden, als ich es schon vorher bin.
Na, insofern, als dass wir die Edeka-Zentrale hier in Hamburg haben, also von dir entfernt, 500 Meter. Na, okay, 2, 3 Kilometer ist es, ne? Bis zur City Nord.
Ich überlege gerade, ja, 1 Kilometer vielleicht nur, irgendwie so. Ja,
Ja,
das
da
stimmt.
bist du
Da sind
quasi
wir schon mal
lokal.
spazieren gegangen.
Na, also da bist du, wenn du bei Edeka bist, bist du, ja, bist du lokal. Lokaler wird's nicht, also.
Das erinnert mich an mein Wandern am Wiengebirge oder im Wiengebirge und dann waren wir irgendwie essen und ich achte ja so ein bisschen beim Fleisch auf Regionalität und die sagten, ja, das ist ja alles aus der Region. Und dann dachte ich, ach Mensch, regional ist ja nett. Und dann weist mich aber ein Mitwanderkumpel doch darauf hin, dass wir im Fleischgürtel gerade sind.
Ja.
Und knapp neben dem Münsterland immer noch die heftig großen
Fabriken. Ja, richtig. Die sind
Fleischfabriken
da,
sind. Und regional hat da mal gar nichts zu bedeuten. Und dann dachte ich, ach, ich nehme da mal doch das Vegetarische.
ja. Das ist doch nicht der Bauer um die
Das
Ecke.
ist vielleicht sogar der Bauer um die Ecke.
Ja,
Kann
ich
aber auch
hoffe.
der Bauer aus einem ganz anderen Bereich sein, aber die Fleischfabrik um die Ecke. Total regional.
Ja,
Ja,
total
und dann habe ich es
regional.
dann
Die
lieber gelassen.
ernährt ganze Landkreise, ja.
Also regional kann auch nicht immer alles sein. Es sollte vielleicht auch dem Tier zugutekommen. Ich habe gerade einen Artikel gelesen, das war irgendwie der Zeit vor etlichen Wochen. Da ging es um einen Bauern in Baden-Württemberg, der schon seit 30 Jahren oder sowas für Tierwohl streitet. Der hatte angefangen, seine Tiere auf der Weide, genau, der hat irgendwie den Hof übernommen, hatte aber kein Geld und hat dann einfach einen Winter lang die Tiere auf der Weide stehen lassen, weil er meinte, der Stall ist marode, wir können uns die Renovierung gerade nicht leisten, die müssen dann halt draußen stehen. Und das tat den Tieren so gut, da hat er gesagt, jetzt bleiben die immer draußen. Und der das war auch der Erste, der diese Weideschießung oder Weideschlachtung ausprobiert hat und jedes Mal halt mit von den jeweiligen Behörden bestraft worden ist und hat dann keine Subventionen aus der EU mehr zu gebilligt bekommen, aber aufgrund der lokalen Behörden. Also wenn man hier sagen kann, wer hier gegen Tierwohl ist, sind das ganz klar die hiesigen Ämter. Ich weiß gar nicht, welche Ämter dafür zuständig sind. Und er hat auch war auch mit der Erste, der hat gesagt hat, Mensch, meine Tiere fahren nicht durch die Gegend, die brauchen keine Ohrmarke, es reicht ein Mikrochip. Dann kriegen die nämlich nicht irgendwelche Marken ins Ohr, die sich vielleicht noch entzünden oder sowas.
Ja.
Und hat da auch immer etwas durchgefochten. Also der hat schon etliche Gerichtsverfahren durchgefochten, weil ist halt so ein Sturkopf. Aber sowas hilft dann manchmal Tieren umso mehr.
Und da stellt sich ständig gegen irgendwelche Behördenauflagen.
Ja, und zwar die dem Tierwohl zuwider sind. Ja. Und das ist halt derjenige, der in den 90ern das erste Mal ein Tier hat schießen lassen. Ursprünglich noch durch einen Jäger. Später hat er selber irgendeinen Jagdschein gemacht oder sowas. Und dann halt auf der Weide geschossen hat. Und das machen ja mittlerweile durchaus einige. Und das ist ja für die Tiere am allerbesten. Kein Transport, keine Qual im Schlachthof. Ja. Und tatsächlich soll das für die Tiere, wenn das Tier auf der Weide umkippt, völlig normal sein. Das passiert ja auch sonst.
Ja, wenn sie schlafen gehen vielleicht. Oder wenn die Dorfjugend auf dem Weg von der Disco vorbeikommt und ein paar Kühe umschubst. Ja, tatsächlich ist Erschießen, okay, bei Kühen, ne? Wenn du an die kannst du wirklich auf 1,5 Meter ran und dann direkt ins Herz oder in den Kopf zielen.
Ja, ja.
Da ist Schießen sicherlich, jetzt klingt jetzt vielleicht ein bisschen misplaced, aber die humanste Methode. Das ist richtig, ja.
Tatsächlich erschießt er sie auch noch mit einer Betäubung. Das heißt, es ist dann auch noch eher so ein bisschen großwildjagdartig. Also ursprünglich hat er sie vom Jäger erschießen lassen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und jetzt erschießt er sie mit einer Betäubung und dann kommen die in ein Behältnis, wo sie dann sofort den Stich in die Halsschlagader bekommen und dann gleich ausbluten auf der Weide. Das ist schon alles ziemlich cool. Hat mich schwer beeindruckt.
Das habe ich nur nicht verstanden. Er schießt die nicht, er betäubt sie. Und dann transportiert er sie weg.
Er schießt sie halt mit einem Betäubungsschuss und dann, die werden auf der Weide, hat er irgendwie so, ich sag mal, so eine riesige Wanne, da werden sie reingelegt mit dem Kran und da wird ihnen, bluten sie gleich aus. Oder zumindest wird das, kriegen sie den Stich in den Hals, wird der Hals aufgeschnitten, dass sie halt dann wirklich sterben. Also das ist nochmal eine Runde humaner.
Wie das mit dem Kran so abläuft, das kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Ich dachte, der fährt da vielleicht mit einem Gabelstapler auf die Wiese, aber mit einem Kran, okay.
Ja, das ist jetzt nicht ein Kran, das ist jetzt kein Baukran, aber irgendwie muss das Tier ja angehoben werden.
Ja, er muss da irgendwann mit einer schweren Maschine rauf, damit er das Tier transportieren kann, ja.
Das sind Details, da kann ich nichts zu sagen. Ich habe das halt nur gelesen und fand das so ganz spannend. Und ich hatte schon mal.
Also ich dachte, er schießt die um und dann haut er da einen Haken rein und zieht ihn mit dem Land Rover vom Feld. Aber das ist ja, der macht ja richtig einen Kult darum. Das ist mal liebevoll gedacht, ja.
Ja, ja. Hat sich aber auch über die Jahre entwickelt. Aber fand ich sehr beeindruckend.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall nochmal zu dieser Flaschenpost zu kommen. Also es gibt halt die zwei Konkurrenten, Durstexpress und Flaschenpost. Und die gehören mittlerweile beide zu Dr. Oetker.
Ja.
Und sind halt gegenüber den Lieferanten, die mir, ich habe mir halt verschiedene sonst noch angeguckt, sind sie schon echt günstig, gerade wenn du nur so ein oder zwei Kästen brauchst. Ich meine, wenn ich 10 Kästen haben wollte, dann haben die hiesigen Lieferanten den großen Vorteil, dass ich sage, ich mache das auf Kommission oder sowas. Aber das ist halt nicht mein Fall. Ich will das halt austrinken und wenn ich fertig bin, gebe ich den wieder zurück. Und die nehmen den halt auch zurück, was ja auch sonst Getränkelieferanten auch machen. Das macht nicht jeder Lieferdienst. Und die nehmen aber nur ganze Kästen zurück. Und jetzt hatte ich letztens auf einer Fahrradtour 2-3 Bierchen mit. Haha, da sind sie wieder, die Bierchen.
Ja, da haben wir Männer, wir haben da einen Hang zum Diminutivieren des Bieres, ne? Unserer Süchte. Wir verniedlichen unsere Süchte, dann sind die nicht so schlimm. Unser Bauch ist ein Bäuchlein.
Habe ich das?
Unser Bier ist ein Bierchen.
Aber ich habe doch schon mal gesagt, dass das auch meine Frau sagt. Und ich behaupte, dass es halt zumindest im Sportlerjargon mindestens geschlechterübergreifend verwendet wird. Jetzt noch mal ein Bierchen? Ja, klar.
Das kann durchaus sein, dass es da Jargons gibt, ja, gruppenbezogene Jargons, ja. Bei den Mettlern wird es auch so sein.
Genau.
Aber zurück zu deiner Fahrradtour.
Ja, ich bin halt mit diesen paar Bierflaschen über eine etwas wilde Strecke gefahren und hatte die Biere nicht im Rucksack, wie sie hätten sein sollen, sondern die hatte ich so in diesem Karton-Sixpack in den Fahrradkorb gelegt. Und als sie dann leer waren und ich über das ein oder andere Schlagloch oder eine Kante gefahren bin, ist tatsächlich eine Flasche rausgesprungen und ist mir halt kaputt gegangen. Ja.
Da hattest du also keinen ganzen Kasten mehr.
Ja, erstmal hatte ich natürlich den Ärger, zum Glück hatte ich noch Handschuhe mit und habe dann halt die Scherben aufgelesen, soweit es ging. Das war schon ätzend genug, aber ich hatte keinen ganzen Kasten mehr.
Ja.
Und dann war ich in Sorge, ich habe diese Flaschen bisher immer nur im Sixpack gesehen und ich dachte, jetzt muss ich ein Sixpack kaufen. Aber nein, es gibt sie auch einzeln. Jetzt habe ich sie mir heute eine einzelne Flasche Helles gekauft, damit der Kasten wieder komplett ist.
Alles klar. Und hätte dann im Notfall dein Getränkelieferant, nimmt der auch einzelne Flaschen?
Der nimmt nur Kästen und die müssen vollständig sein. Das ist halt der Nachteil.
Hast du aber ein Glück, ne? Stell dir vor, du hättest dir jetzt dieses Sixpack gekauft und hättest du noch 5 Flaschen gehabt. Oder hättest du ja bis auf den Kasten auftrinken, also wie viel mögen da drin sein? 25, 30 Flaschen? Da hättest du...
Ja.
Das wäre ja nie hingekommen. Da hättest du zum Schluss hättest du noch 5 Flaschen kaputt machen müssen, um da wieder auf Null zu sein.
Ja, oder ich hätte Puffer gehabt, ne? Für weitere Radtouren oder wenn ich mal schon mal bestelle, bevor ich fertig bin. Auch das ist denkbar.
Richtig,
jetzt genau, muss ich halt den Kasten leer trinken. Ja.
Und das muss man auch genau abpassen. Aber wenn Dr. Oetker ja innerhalb von 3 Stunden bei dir ist, dann lässt sich das ja auch genau abpassen.
Genau, deswegen mache ich mir keine Sorgen. Da wird sobald ich den letzten Schluck getrunken habe, rufe ich da an. Oder gebe ich die Bestellung online ab und dann sind die in 3 Stunden bei mir. Wobei nicht in der Mitternacht, aber am nächsten Morgen sind sie dann gleich da.
Setzt sich der gesichtslose Multi wieder durch?
Ja, aber mit einem tollen Service und sitzt Dr. Oetker nicht auch in Hamburg?
Ist das so?
Ach, nee. Dr. Oetker sitzt in Bielefeld. So, aber ich muss sagen, also Barley Wine ist nicht, glaube ich, nicht so teuer wie dieses Whisky-Bier, was wir mal hatten.
Ja.
Aber auch schon echt ein Genuss.
Ja.
Macht echt Spaß.
Weißt du übrigens, was auch nicht regional ist? Was auch nicht regional ist, ist unsere Familie. Unsere Familie ist sehr weit verteilt übers gesamte Bundesgebiet.
Okay.
Und die östlichste Dependance, das ist mein kleiner Bruder mit meiner Nichte und meinem Neffen. Die sind nämlich in Sachsen.
Ach so.
Und die haben mir während der Homeschooling-Zeit, da haben sie mir immer von den Aufgaben erzählt, die die Kinder so machen müssen. Also mit dem Kleinen, der in der ersten ist, da war das nicht so sonderlich spektakulär, aber das Mädchen ist 7. Klasse Gymnasium und da gab es Rechenaufgaben. Mhm. Also das war absurd. Also unglaublich komplexe.
Wieso?
Ja, unglaublich komplexe Rechenaufgaben. Also,
nur weil du nicht mehr mit Binomialkoeffizienten umgehen kannst?
Ich
hau das Wort gerade so raus. Ich habe keine Ahnung mehr, was das ist, aber ich kann mich noch an den Begriff
erinnern. Also ich glaube jetzt an den Binomial.
Binominale Ergänzung.
Koeffizienten.
Ja, super.
Also wir kommunizieren ja per WhatsApp und wenn er mir eine Aufgabe beschreibt, dann fotografiert er das Aufgabenblatt ab. So. Und wenn ich das Aufgabenblatt sehe und die Aufgabe da drüber kann ich im Kopf lösen und die Aufgabe da drunter kann ich im Kopf lösen, also es sind Textaufgaben, ne? Aber die Aufgabe in der Mitte, da scheitere ich vollkommen dran und die kriege ich auch in einer halben Stunde nicht ausgeknobelt, dann weiß ich, da hat der Lehrer irgendwas bei der Übertragung vergessen oder hinzugefügt oder aber... Das habe ich dann geäußert, das sei ein Test. Nämlich ein Test, ob die Eltern damit machen oder ob das Kind das alleine macht. So. Und da hat mein Bruder gesagt, ja, das kann sein, weil hier bei uns in der Klasse, da machen alle Eltern mit und rechnen das aus. Und alle Kinder sind immer richtig. Und wenn er nicht will, dass seine Tochter eine 4 bekommt und alle anderen eine 2 oder eine 1, dann muss er das halt auch ausrechnen. So. Und dann habe ich halt einen Freund von mir gefragt, der Lehrer ist, macht ihr sowas? Und der hat gesagt, ja, in einer normalen Welt sollte man das machen, aber das macht keiner. Und deshalb habe ich diese Theorie wieder fallen lassen. Ja, jetzt bin ich ein bisschen im Rätsel. Jetzt frage ich mich, was soll das? Ist der Sinn des Homeschooling, dass da die ganze Familie mitlöst? So als Beschäftigungstherapie? sich gegenseitig kennenlernen oder sowas? Oder ist das, wäre das besser, wenn man da die Kinder alleine vorsetzt?
Du denkst doch nicht, dass diese ganze Homeschooling-Zeit im letzten Jahr irgendwie von einem Konzept, von einer Strategie oder auch nur Taktik durchzogen war. Es gab vielleicht einzelne Ansätze, aber jeder Lehrer war doch erstmal auf sich alleine gestellt. Und jeder hat das mehr oder weniger versucht irgendwie durchzuziehen. Jeder hat da auch sicherlich seine Möglichkeiten gehabt, irgendwie im Weiterbildungsbereich. Auf der Lehrerseite gibt es ja auch so Weiterbildungsmöglichkeiten. Aber dann guckt man auch, was gibt es denn im Internet, auf YouTube, was wird denn da geboten? Und dann klappt man sich das zusammen. Man muss ja plötzlich die ganze Welt neu erfinden. Aha. Man war 30 Jahre lang Lehrer, hat die ganzen, gerade Mathe, ne? Du änderst ja nichts bei Mathe. Und plötzlich sollst du aber das ganze Lehrkonzept, das pädagogische Konzept völlig ummodeln.
Ja.
Und bist dann unter Stress. Und wer unter Stress ist, macht Fehler. Ja. Und vielleicht war das eine Aufgabe, die ist aus Versehen aus der 9. reingerutscht. Ja. Oder er hat irgendwie die entscheidende Zeile abgeschnitten. Ja. Oder sonst irgendwas. Also da gibt es ja sonst wie Möglichkeiten. Oder er hat aus dem Internet was kopiert und das war schon fehlerhaft.
Ja, aber was macht man da? Wendet man sich da an den Lehrer und sagt, hier, da ist offensichtlich was falsch und steht dumm da, weil alle anderen 3 Käsehochs haben den Binominalkoeffizienten herausgewurzelt?
Ja, oder die Eltern.
Ja, oder die Eltern.
Ich habe keine Ahnung.
Was macht man da?
Das Schöne, in einer idealen Welt wendet man sich an den Lehrer, wendet sich das Kind an den Lehrer, am besten noch nicht beim Aufgaben abgeben, sondern schon vorher und sagt, ich komme hier gar nicht weiter und wird betreut. Da wir nicht in diesem Land in einer idealen Welt sind, also zumindest nur in sehr wenigen Einzelfällen, wird das wahrscheinlich selten stattgefunden haben.
Ja.
Und dann ist genau diese Geschichte. Kriege ich eine 1 oder eine 2, weil mir meine Eltern helfen, oder riskiere ich eine 4 zu kriegen und bin eine ehrliche Haut? Was für ein Quatsch. Hilft überhaupt niemandem, wenn du eine 4 bekommst? Ja. Ehrlichkeit wird ja nicht belohnt. Ja. Fehlerkultur, alles Quatsch. Also alle reden immer davon. Aber weil man davon redet, ist sie ja genau deswegen nicht da, ne? Es wird ja sowas immer beschworen, weil es nicht da ist. Sonst müsste man es ja nicht beschwören.
Man sollte am besten nur das fordern, was nicht existiert. Sonst macht man sich ja ein bisschen lächerlich, ne? Das stimmt. Also ich finde es gut, dass Kinder so früh zu Zynismus erzogen werden. Das kann ihnen im späteren Leben deutlich mehr helfen als Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und zugeben, dass man einen Fehler gemacht hat. Also zum Beispiel China. In China darfst du nicht zugeben, dass du einen Fehler gemacht hast, sonst bist du quasi gesellschaftlich ruiniert. Und die kommen ja ziemlich weit mit diesem Prinzip.
Ja, ich warte aber trotzdem noch darauf, dass sie gegen die Wand fahren. Ja, ne? Irgendwie glaube ich nicht, dass das klappt. Aber ich habe das auch aus Indien gehört. Also es gibt da kein Nein.
Ja.
Ist jetzt auch irgendwie mehr so pauschalisiert. Aber wenn du sagst, haben sie da ein Problem oder klappt alles? Dann sagen sie, ja, klappt alles. Und dann musst du halt, wenn du das Gefühl hast, dass nicht alles klappt, musst du das diplomatisch und sehr detailliert herauskitzeln. Ja. Das ist ein anderer Umgang, meinetwegen kulturell bedingt, mit Fehlern, ja. Und wir sind auch schon nicht gut mit Fehlern. Wir sagen halt vielleicht auch, also bei uns sagen wir vielleicht, wir haben einen Fehler gemacht, wenn es sich nicht mehr kaschieren lässt. Aber dann sagt man das so, ach, da habe ich wohl Bockmist gebaut. Und dann tut man so, als wäre das ja nicht schlimm. Auch wenn da 10 Millionen gerade den Bach runtergegangen sind. Ach, das ist ja mal schief gelaufen. Kann ja aber passieren. Ja, wenn das jemand sich blenden lässt in dem Moment und denkt, ja, wir wollen ja hier Fehlerkultur haben. Ja? Hast du Glück gehabt? Wenn jemand merkt, Mensch, wir haben aber 10 Millionen verloren, dann such dir mal einen neuen Job.
Ja, also ich...
Alles ein bisschen schwierig.
Ja, das mit Indien, das ist ein bisschen schwierig, da eine Aussage zu treffen über die Inder. Das sind ja ganz viele Leute, aber
das ist nur ein Schlaglicht.
Aber was ich aus meiner Zeit bei der Spedition
in China kann, übrigens auch,
das da kann ich, und das sind ja nicht so viele Leute, da kann ich über indische Logistiker kann ich sagen, den kannst du nicht trauen. Also die behaupten immer, es sei alles erledigt, es läuft alles, auch wenn gar nichts läuft. Ne? Das sagen die immer, ja, ist alles super. Genau. Das kann ich total bestätigen. Also jetzt nur von indischen Logistikern. Mit denen hatte ich viel zu tun. Und dann gibt es da etwas, was unter Logistikern Indian Neediness heißt. Indische
Ja.
Fordernd, genau, fordernd. Wenn du selber dran bist, im ja. Zugzwang bist, also wenn die Leistung von dir kommt, dass die Sendung oder die Papiere oder sonst was, dann wollen die es immer sofort und gleich und falten dich total distanzlos zusammen, wenn sie die Oberhand haben, also wenn sie dran sind, was zu fordern. Ne? So. Und wenn am nächsten Tag okay. Die einen Termin hätten einhalten müssen und du rufst an, dann sagen sie, ja, nee, ist alles geklärt. Auch wenn du an deinem Bildschirm siehst, dass gar nichts geklärt ist. Dieselbe Person.
Error, ja, genau. Fehler, noch nicht da.
Das kann wohl sein, dass das da bei denen, das ist vielleicht da eine logistikspezifische Kultur. Aber woher das kommt, weiß ich nicht. Aber dass es so ist, das kann ich bestätigen.
Also ich habe das auch aus dem produzierenden Gewerbe gehört, dass die Aussagen in Kooperationen immer wieder hinterfragt werden müssen, weil du dich nicht auf eine Aussage wie wir sind soweit oder wir haben die Vorgaben dieses Zertifikats erfüllt oder wir erfüllen dieses Gütesiegel oder auch Bio aus Indien. Ja. Würde ich aber die Finger von lassen. Ja, wir achten hier auf Tierwohl. Ja, wir haben ja alles dokumentiert. Das ist alles super dokumentiert. Ja. Aber wenn du da hinkommst, denkst du, die Dokumentation hat überhaupt nichts mit der echten Welt zu tun. Nach allem, was ich von verschiedenen Ecken gehört habe, es ist immer nur anekdotisches Wissen. Hat Indien einen anderen Zugang zur Wahrheit, ist jetzt vielleicht zu hart gesagt, aber im agilen Manifest, im Scrum oder auch in anderen agilen Systemen gibt es eine Definition of Done, eine Definition von fertig.
Ja, sehr hübscher Ausdruck.
Heißt es halt, man muss sich halt darauf einigen, was man damit meint. So, was hat man alles erledigt? Und haben wir dann Done im Sinne der Definition of Done erreicht oder halt noch nicht? Und wenn du nur sagst, dann, ohne diese Definition, kann das halt alles heißen. Und ich glaube, aus dieser Erfahrung heraus haben sie genau diese Definition of Done aufgebracht, dass man sich auf die am Anfang einigen muss. Sonst kann man nicht aus verschiedenen Ecken der Welt sagen oder auch nur in einem Team mit völlig verschiedenen Leuten sagen, wir sind fertig und jeder meint etwas anderes. Die einen sagen, wir haben das Konzept vielleicht erstellt und damit ist ja schon alles klar, muss nur noch ausprogrammiert werden. Und die anderen sagen, wir können damit an den Markt gehen.
Ja, genau. Und die Dritten sagen, wir haben die feste Absicht, es zu tun, spätestens nächste Woche Mittwoch.
Genau.
Ja.
Also, das ist das tatsächlich. Und aus China habe ich das zwar auch gehört, aber da kenne ich mich nicht mit aus. Das ist nur so ein wirklich nur Gerücht. Ich glaube, unter anderem von dir.
Aber ich verbreite keine Gerüchte. Ich verbreite höchstens Anekdoten, die ich von sehr glaubwürdigen Leuten gehört habe. Aber sicherlich auch nicht zur Beurteilung eines 2-Milliarden-Volkes. Aber sehr wohl der Logistiker unter ihnen. Sehr wohl der Logistiker.
Ich glaube, beide Völker haben 1,5 Milliarden etwa. Ja, okay. Aber genau weiß ich es auch nicht mehr. Die sind ähnlich groß.
Kann auch sein, dass sie nur im Umgang mit Europäern so sind, weil sie die sowieso nicht ganz ernst nehmen. Und da denken sie, ach, und untereinander sind sie total zuverlässig und haben eine super Fehlerkultur. Das kann ja auch sein. Das wissen wir ja nicht.
Das kann sein, ja. Ja,
ja, weil ich glaube nämlich nicht, dass man eine ganze Gesellschaft, ist schon gar nicht ein altes Kulturvolk, also eins mit einer sichtbaren und auch heute noch sichtbaren Tradition, die sich über mindestens 1,5 Jahrtausende erstreckt, dass du so ein Kulturvolk aufrechterhalten kannst mit einem, ja, das habe ich gemacht und in Wirklichkeit hast du es nicht gemacht. Ich glaube, das fährt dann irgendwann innerhalb den ersten 200 Jahre vor die Wand irgendwie.
Na, ich könnte mir auch vorstellen, dass es vergleichbar ist wie die Wahrheit in autoritären Systemen. Wenn du dich politisch irgendwie äußerst, dann bleibst du im Wagen und in Andeutung und hast eine Art von Code.
Ja.
Das ist jetzt ein doofer Vergleich. Bei China passt es, bei Indien nicht, weil es ja nicht autoritär ist.
Oh.
Auch wenn Modi autoritäre Züge hat, sind sie, ja, grundsätzlich ist es eine Demokratie.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Demokratie, ja.
Auch wenn einzelne Menschen autoritäre Züge haben. Aber wenn du im Laufe deiner Zeit ein ganz feines System hast, wie du mit Fehlern umgehst und mit der Wahrheit, weil es unhöflich ist oder unfein zu sagen, hier, das ist falsch, weil das dein Gegenüber schwer verletzt oder beschämt.
Ja.
sondern irgendwie damit umgehst. Das können Feinheiten in der Sprache sein, die sich gar nicht übersetzen lassen. Das kann etwas sein, eine Mimik, eine Gestik, die sich zum Beispiel am Telefon oder per Online-Kommunikation gar nicht übertragen lässt. Und noch andere Wege halt haben, wo einfach dem Inder, der mit dem Inder spricht, beziehungsweise Inderin mit der Inderin, völlig klar ist, ja, er sagt, das ist fertig, aber er meint das in 3 Wochen fertig. Mhm. Und der Chinese, der zum anderen Chinesen sagt, hier ist alles super und deswegen müssen wir morgen mal mit dem Notfallteam hier anrücken, weil es ist super und nicht obersuper. Keine Ahnung. Das sind halt Feinheiten, die wir als Europäer dann nicht verstehen. Und dann wurde das alles übersetzt. Und wir leben halt in einer übersetzten oder in einer englischen Welt. Und das Englische transportiert das nicht richtig, möglicherweise. Ja. Und die ferne Kommunikation transportiert das auch nicht richtig. Aber wenn wir vor Ort sind, klappt das auch nicht. Dass es halt ein kulturelles Misswissen oder fehlendes Wissen ist, was wir eigentlich erst richtig erfassen, wenn wir da jahrzehntelang leben und dann Gespür dafür bekommen, warum die jetzt sagen, hier ist alles super und genau das Gegenteil
machen. Richtig.
Aber es sind ja durchaus auch in China wie auch in Indien europäische Menschen, die halt da Unternehmen leiten oder an Unternehmen beteiligt sind, aber ich weiß nicht, in welchem Umfang und ob das immer erfolgreich ist, weil das vielleicht total schwierig ist aufgrund der kulturellen Unterschiede oder des fehlenden kulturellen Wissens. Schwer zu sagen.
Na, also ich glaube, ich gehe davon aus und ich weiß, alle 3 Ebenen des gemachten Erkenntnisschrittes habe ich in dieser Überzeugung, dass die Sprache des Business durchaus international ist. Also was ist bilanzieren, was ist investieren, das ist von Feuerland bis Kamtschatka dasselbe. Also Kultur oder Nicht-Kultur. Da sind sich, glaube ich, alle Leute, die Geschäfte machen, einig. Ne? Wir sprechen hier von Geschäften, von globalen Geschäften. Nicht von dem Bäcker an der Ecke, der am Sonntags kein Brot backen kann, weil er am Samstag nicht kneten durfte oder so, sondern von globalen Business. Und ich glaube, wie das zu laufen hat, da sind sich alle, egal welcher kultureller Hintergrund, einig. Und ich glaube, so ziemlich jeder, der global mitmischen möchte, ist auch bereit, seinen kulturellen Hintergrund insofern, als dass der dem Geschäftemachen im Wege steht, also einzuschränken. Beziehungsweise nicht darauf zu bestehen oder umzulernen oder sonst was. Also eine ganz wichtige Sache ist, glaube ich, dieses, genau das, was du sagst, uns fehlt Mimik und Gestik. Und Telefon- und Computer-E-Mails, die transportieren nicht, was manche Sprachen können. Und manche Sprachen können einfach nicht so funktionieren, wie das. Nicht umsonst ist ja der Kapitalismus eine englische Erfindung. Englisch ist ja eine sehr knappe Sprache, die unmittelbar zum Punkt kommt. Ne? Also relativ reduzierte Sprache sogar. Ja. Und der Kapitalismus an sich funktioniert, das denke ich schon, am besten auf Englisch. Ne? Also unterkühlt, knapp, good morning und jetzt geht's los. Ne? Und das haben nicht alle Sprachen, ganz unabhängig von der Kultur, haben das nicht alle Sprachen. Knapp, unmittelbar, distanzlos. Mhm. Es gibt nur ein Du. Ne? Es gibt keine verschiedenen Formen, um klarzumachen, inwiefern dein Gegenüber über dir steht oder unter dir steht oder inwiefern er mit dir verwandt ist, wie nahe er dir ist oder wie fern er dir ist. Es gibt nur ein Du. Zum Beispiel. Das ist einer dieser englischen Verknappungen. Und da entstehen Missverständnisse, wenn du dich über das Telefon unterhältst mit jemandem, der gewohnt ist, mit dem ganzen Körper zu sprechen, jetzt aber nur diese Sprache hat und die ist auch noch für ihn Sekundärsprache. Und in der kann er sich schon allein aufgrund des Erlernten nicht so komplex ausdrücken wie in seiner eigenen Sprache und dann auch noch ohne Mimik und Gestik. Und da passiert schon. Also da kann schon ein, ja, wir haben es erledigt, da kann schon ein, ja, ich habe die feste Absicht, es zu erledigen, ganz bestimmt gleich, vielleicht auch nachher, zu einem, ja, ich habe es erledigt werden. Das glaube ich schon, ohne böse Absicht.
Ja, ich würde dir nicht böse Absicht unterstellen, sondern stattdessen eher ein übliches Verhalten, wie man mit solchen Situationen umgeht. Im Zweifelsfall ist es eine eher unterbewusste Entscheidung, so eine Aussage zu treffen. Oder es ist halt völlig üblich, weil die anderen genau wissen, was es bedeutet.
Also wenn das so ist, wenn ich dir da folgen darf, ne, dann das kann ja nur sein, das kann ja nur passieren, also eine unbewusste, im globalen Business unbewusst Äußerungen treffen. Das kann ja nur passieren, wenn du selber niemals einen Workshop Business English, How to Interact with an European besucht hast. Niemals einen von diesen Optimierungsworkshops, denen wir hier ständig ausgesetzt sind. Niemals irgendeinem schlauen Unternehmensberater, der jetzt von außen kommt und erstmal das Netz des Vertrauens mit euch spinnt und euch dann erzählt, wie ihr eure Arbeit zu machen habt. Also wenn du als mit so einem nie zu tun hattest, der dir erklärt, wie du dich am Telefon mit einem Europäer unterhältst, dann bist du tatsächlich in einer Gesellschaft, die sicherlich besser wirtschaftlich durchstarten wird, denn du gibst nicht unnötig viel Geld für solche Schwafelhansels aus. Ja, das kann den Erfolg Chinas und Indiens erklären. Die haben einfach diese fiesen, doofen Business-Kommunikations- Make-Yourself-Better-Wachsen-Gedeihen- Besser-Werden, Besser-Arbeiten, Besser-Leben-Seminare. Die haben die einfach nicht. Die müssen in der Zeit, in der hier diese Seminare angeboten werden, müssen sie erstens selber arbeiten, also sind produktiv, und zweitens geben sie da kein Geld für aus. Ja, ich glaube, ich habe gerade eben, Dankeschön, den wirtschaftlichen Erfolg Chinas erklären können.
Hey. Ich weiß nicht, ob der wirtschaftliche Erfolg Chinas immer noch da ist. Der wirtschaftliche Erfolg hat sich ja die letzten 30 Jahre, 40 Jahre anhand von, also jetzt von China, anhand von Steigerungsraten bemessen. Mhm. Ne? Die haben immer gesagt, hey, wir haben zweistellige Steigerungszahlen, super. Ja. Wenn man ganz klein anfängt und alles gibt, um auf den gleichen Level zu kommen wie jetzt die Europäer, die Amerikaner,
ja,
dann bieten sich natürlich zweistellige Steigerungsraten an. Das hat sich in letzter Zeit aber nicht mehr so ergeben. Also jetzt nicht nur wegen Corona, sondern in China sind die Steigerungszahlen, selbst die offiziellen sind nur noch einstellig seit einigen Jahren. Und das ist auch ganz natürlich, weil sie sich angenähert haben. Wir sind auf einem ähnlichen Level. Jetzt wird es ja interessant, können die Chinesen uns halt überflügeln? Das ist ja die Frage. Von den Indern, glaube ich, wird das noch nicht so gesehen. Aber bei den Chinesen wird das ja immer gedacht.
Ja.
Und da ist die eine Frage, welches Know-how haben die? Und die haben ja ein wunderbares Know-how-Abschöpfungsprogramm gehabt, immer mit diesen Joint Ventures. Ja. Und die zweite Frage ist dann die Frage, wie viele Leute sind das?
Mhm.
Und das sind einfach ein paar mehr als die Europäer und als die Amerikaner zusammen.
Was meinst du mit mehr Leute? Marktwirtschaftlich gesehen sind mehr Leute ein größerer Markt. Und das ist in erster Linie interessant für die Leute, die in diesen Markt rein importieren, also exportieren aus ihrer Sicht. Also für uns sind ja mehr Chinesen, sind ja für Burberry London mehr Käufer für exklusive überteuerte Mäntel. Und bringen erstmal den Chinesen selbst nichts.
Das Problem ist, die Chinesen haben ja angefangen, selber zu produzieren und selber auch Produkte und Marken hervorzubringen, die halt interessant finden und die auf jeden Fall vielleicht nicht ebenbürtig mit irgendwelchen europäischen und amerikanischen Luxusmarken sind, aber für den Alltagsgebrauch auf jeden Fall mit den europäischen und amerikanischen Anbietern ebenbürtig oder eben besser sind. Die bedienen sich selber jetzt oder bedienen ihre Märkte selbst.
Das ist richtig. Das hat aber noch nichts mit ihrer Masse zu tun. Das kann die Schweiz auch. Na? Also die eigenen Produkte kaufen.
Ja, aber die Schweiz.
Versucht England ja gerade massiv zum Beispiel. Nee, was ich sagen wollte ist, mehr Chinesen bedeutet ja nicht, dass sie wirtschaftlich mächtiger werden. Das bedeutet zunächst einmal, dass sie für andere Leute ein großer Markt sind. Die müssen ja noch mehr machen, als nur viele Leute zu sein. Zumal sie auch diese Steigerung jetzt auch nicht mehr haben, ne, mit ihrer gewesenen Ein-Kind-Politik. Da haben sie ja auch
so einen
Stopp gemacht. Das ist, glaube ich, der Aspekt, dass du Leute, wenn du sie so hältst, also wenn du ihnen so eine Käfighaltung auferlegst, ne, dass du dadurch den freien Geist so ein bisschen Bonsai-mäßig runterschneidest und ohne freie Geister keine Innovationen, ohne Innovation keine interessanten Produkte. Das ist, glaube ich, eher der Hemmschuh, oder?
Ich bin mir da im Moment nicht sicher. Die Chinesen sind durchaus interessant, glaube ich, bei der Forschung und Entwicklung. Die sind da nicht irgendwie gehemmter als Europäer und Amerikaner. Die ziehen da mit, obwohl sie halt keine freien Universitäten haben. Mhm. Also es gibt da ganz viele Aspekte, die eigentlich dagegen sprechen, dass sie erfolgreich sind. Und trotzdem scheinen sie aktuell Erfolg zu haben. Und zwar unter einer Führung, die noch viel restriktiver ist als noch vor 10 Jahren.
Ja. Das ist richtig.
Ich weiß nicht, ob der Effekt von Xi und seiner autoritären Art und sein, letztendlich ist es ja wieder eine rückwärtsgewandte, fast an Mao erinnernde Art, ob die negativen Auswirkungen einfach stark versetzt sind und im Moment die Chinesen immer noch von den Deng-Jahren oder von dem Ansatz, den Deng seit Ende der 70er in China umgesetzt und eingeleitet hat, profitieren.
Ja.
Das kann ich schwer sagen. Und im Moment profitieren die Chinesen natürlich noch ganz stark von der Ungleichheit im Land. Du hast sehr erfolgreiche Bevölkerungsgruppen, glaube ich, und und Landstriche und Gegenden, die halt sehr viel ärmer sind. Und wenn es halt Arme und Reiche gibt, dann kann man aus dieser Ungleichheit ganz viel Profit machen. Und du hast auch immer noch sowas wie Hongkong. Ich weiß halt nicht, wie sich Hongkong ausschlachten lässt. Das kann ich alles noch nicht verstehen. Also es steckt noch ganz viel Potenzial drin, dass sich auch autoritär ausschlachten lässt.
Ja.
Und da brauchst du gar nicht so viel Innovation. Und trotzdem haben sie auch Innovationen. Also das gibt es alles.
Hongkong ist, das Wesentliche an Hongkong ist, dass es eben eine sogenannte Hub ist. Der alte deutsche Ausdruck dafür wäre Drehscheibe. Also da laufen viele Fäden zusammen,
ja,
und da gehen wieder viele Fäden auseinander in der weltweiten, ja, nicht nur in der Logistik, auch im Finanzwesen und in allen möglichen Sachen. Da läuft alles auf Hongkong zu und geht wieder auseinander. Und zudem ist es auch noch recht hübsch da. Also jedenfalls bis vor kurzem. Das heißt, man schafft auch da Intelligenz und Leute mit Know-how hinzuziehen, die da dann hinziehen und da leben wollen. Das ist, hast du natürlich mit einem Regime wie China irgendwie schwieriger, dass da einer von außen sagt, ja, wow, China, da will ich mal mit meiner Familie 15 Jahre leben. Eher seltener.
Gibt's auch, wenn du die Gewährleistung hast, dass du da wieder wegkommst?
Ja, richtig, genau.
Ja, ich bin echt gespannt, wie sich China entwickelt. Und ob Indien, egal wie autoritär jetzt Modi ist und welche Züge der halt hat, solange Indien eine Demokratie ist und sich frei entwickelt, ob sie damit dann China irgendwann überrunden. Es könnte sein. Also sich langsamer entwickelt haben als China, weil sie halt nicht so straight sind, aber einfach aus ihrer schöpferischen Kraft, die eine freie Gesellschaft mit sich bringt, irgendwann China übertrumpfen. Fände ich interessant, aber bleibt im Moment so eine Theorie.
Hauptsache, das alles explodiert nicht da. Wo Gesellschaften sich ein Wettrennen liefern, da rempeln sie sich auch irgendwann mal an. Und gerade da sind viele Konflikte vorprogrammiert mit dieser künstlichen Pakistan-Lösung, also ein muslimisches Indien ist das ja quasi. Und China hat ja auch irgendwie den Drang, um sich zu schlagen. Nicht? Also was sie für Probleme mit Nepal haben, das geht mir völlig ab. Und warum die Uiguren nicht einfach irgendwo Uiguren sein dürfen, soweit ich weiß, sitzen die nicht auf Rohstoffen rum, das weiß ich auch nicht. Also warum man da so fies sein muss, also das verstehe ich nicht. Überhaupt nicht.
Also gegen die Uiguren wird halt gerade ein Völkermord begangen. Und ich verstehe es auch nicht, warum. Also das bringt denen das einen Vorteil? Ja, du hast halt ein paar Millionen Leute versklavt. Und raubst sie ihrer Identität, die, wenn ich das richtig verstanden habe, werden die ja dazu gebracht, dass sie keine Nachkommen mehr haben.
Ja.
Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das gerade verdrehe. Und alles, was nicht Han-Chinese ist, soll irgendwie gleichgeschaltet werden. Das, ja, letztendlich ist es eine Art von Gleichschaltung. Moment, aber was ist denn mit Nepal? Bin ich da up to date?
Jetzt habe ich, glaube ich, Nepal mit Tibet verwechselt. Ja, Tibet.
Ja, Nepal ist immer noch ein eigenständiges Land. Nee, Tibet, ja, Tibet ist richtig. Tibet ist tatsächlich ein sehr symbolbehaftetes Land. Es ist total uninteressant, glaube ich, da oben. Und es sind sowas wie 500.000 Tibeter oder so. Das könnte man einfach nur sich selbst überlassen, aber die Chinesen sagen, das ist unseres, das haben wir mal irgendwann gesagt und jetzt beharren wir darauf. Das ist so ein Besserwisser ist nicht das richtige Wort, aber so ein Gehabe, wenn wir das einmal gesagt haben, dann bleiben wir dabei und rücken nicht davon ab, denn wir sind Chinesen. Punkt. Taiwan, auch so eine Sache. Taiwan ist natürlich nochmal ganz speziell.
Taiwan ist ja noch einigermaßen erklärbar. Da, das sind die, die sind weg und dann geht es ihnen irgendwie besser. Das ist irgendwie ein Gegenentwurf. Die werden lieber gemocht von allen Leuten. Das kann ich schon irgendwie verstehen. Das ist eine zutiefst menschliche Regung, ne? Dem Klassenstreber einen auf die Mütze geben zu wollen. Ja. Aber doch nicht irgendwie dem kleinen hässlichen Kind hinten links in der Ecke, das nichts gemacht hat und niemand was tut und immer nur friedlich ist. Auf die prügelt man doch nicht ein.
Hat aber einen Heiligenschein.
Wenn einen das nervt. Also,
Tibet und die Uiguren haben halt, ja, absolut. Die Chinesen sind ja, abgesehen davon, dass sie halt autoritäre Kapitalisten sind und nicht irgendwie mehr und sich trotzdem noch kommunistisch nennen, die haben ja ein großes Problem mit Religion. Konfuzianismus ist gut, also ist ja keine Religion, ist ja irgendwie eine Geisteshaltung und vielleicht Philosophie, aber sobald du Tibeter bist, glaubst du ja an die Wiedergeburt von dem, ich weiß nicht, von dem Lama, von dem Dalai, ich weiß es nicht, also und auch von allen anderen, glaube ich. Und die Uiguren sind halt muslimisch und die haben wahnsinnige Angst offenbar vor Religion. Mhm. Und das ist komisch.
Tja. Es ist Ideologen einfach nicht gegeben, andere Ideologen entspannt zu sehen. Wenn du ein Ideologe bist, dann sind andere Ideologen deine Feinde. Ich glaube, bei einer Religion kriegst du das noch eher hin, weil du irgendwo weißt, ja, ich glaube halt, der andere glaubt auch, glauben wir halt an was Unterschiedliches. Aber ein Ideologe, der muss die Welt so, die Welt muss so sein, wie er sie sieht. Ne? So müssen alle Leute die Welt sehen, wie er sie sieht. Das ist,
ja, das ist, und für den Ideologen sind Religionen ja auch andere Ideologien, ne?
Richtig, das sind ja keine persönlichen Sachen. Das ist ja nicht persönlich, hat man früher mal gesagt, ne? Religion und Interpunktion ist Privatsache, Wieland. Das kann der Ideologe so nicht sehen. Für den ist eine Religion eine Ideologie, richtig. Stimmt, so erklärt er sich ja die Welt. Mhm. Ja. Insofern, man gebe uns mehr Gläubige und weniger Ideologen.
Ich möchte intervenieren, dass die Religionen so kompromissfähig und duldsam gegenüber anderen Religionen sind, ist erstens nicht jeder Religion zu eigen und zweitens musste sich, ja, also gerade die abrahamitischen Religionen haben damit ja ein sehr großes Problem gehabt. Abgesehen mal vom Judentum. Die Juden haben immer gesagt, ihr seid zwar alle doof, aber ist uns egal. Wir wollen euch ja nicht bekehren, wir wollen nur in Ruhe gelassen werden. Okay, wir wollen hier und links, rechts, da mal ein bisschen hier mal ein bisschen Land erobern, weil wir Land haben wollen. Aber das war so eine übliche Landnahme, wenn man mal der Bibel jetzt glaubt, übliche Landnahme in der alten Zeit, in der Vorantike. Nee, in der Antike war irgendwie ja schon, ne? War auch ein unbedeutsames Volk, so war es ja doch irgendwie ein antikes Volk. Mhm. Aber das Christentum und der Islam, die haben ja beide ein großes Problem mit Duldung der anderen Religionen. Und das liegt daran, dass beide missionarisch unterwegs sind.
Das Judentum ist keine missionarische Religion, das ist richtig. Es ist genau. Allerdings eine vererbbare Religion. Ob das nun so viel besser ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber es ist nicht auf Missionierung ausgelegt. Allerdings hat sich das Volk Israel damals auch schon so, also wenn man das Alte Testament mal so liest, gehörig durch den Orient geschnetzelt, ne? Also das, was da so links und rechts an
Völkern. Ja, Völker, ja, wenn sie erfolgreich waren, haben sie allen auf die Mütze
gegeben. Ja, nicht nur auf die Mütze gegeben, genau, abgeschlachtet. Also ausgerottet. Also, ja, also.
Sorry, das hat man, ich möchte das nicht beschönigen, das hat man in der alten Zeit tatsächlich
ja, das
offenbar so gemacht, aber es gab möglicherweise Völker, die anderen eher geduldet haben und das Judentum oder das Volk Israel war eher nicht so duldsam, hat gesagt, das ist jetzt das da drüben, das ist meins und du gehst jetzt weg. Und weil die anderen natürlich nicht sofort weggehen, dann waren sie ein bisschen wie die Mongolen und haben dann gesagt, dann machen wir dich jetzt weg. Und zwar komplett.
Die anderen haben das definitiv auch gemacht.
Da war eine gewisse Gnadenlosigkeit.
Ja, natürlich. Das ist ja auch nur der allerengste Raum und knappe Ressourcen und hauptsächlich Wüste und ja, klar, natürlich. Da schlägt man schon mal schnell aufeinander ein. Ich wollte nur sagen, das war keine friedliche Sache. Na? Keine, lasst mich mal in Ruhe,
ich lasse euch auch in Ruhe.
Das war schon eine, das ist schon eine Geschichte von Feldzügen und auch von kompromisslosen Feldzügen.
Ich wollte allerdings auf die Jetztzeit abzielen und sagen, dass das Christentum wie auch der Islam eigentlich erstmal sehr missionarische Religionen sind und dadurch eine fehlende Duldung der anderen Religionen erstmal verankert ist in diesen beiden Religionen. Denn eigentlich will man ja immer den anderen überzeugen, dass man noch ein besseres Angebot hat. Früher war das halt mit Gewalt verbunden. Heute, zumindest im europäisch-amerikanischen Raum, eher mit Überzeugung, Überredung. Mhm. Außerdem sind ja schon fast die meisten Christen. Aber auch auf Islamseite wird halt ich weiß nicht, ich wurde noch nie versucht, jemanden vom Islam zu missionieren. Tatsächlich sind das auch nur so Behauptungen, die ich woanders aufschnappe. Ich muss das mal gerade relativieren. Ja. Bist du mal versucht worden zu missionieren?
Also missionieren.
Überhaupt von
Ja, doch. Also man, nee, ja, was heißt man? Man hat mich eindringlich informiert, ja. Das war auch eine sehr spannende Zeit.
Ah, okay.
Aber das war keineswegs aggressiv auch und
Zeugen Jehovas.
Ja, richtig. Die können auch ganz schön in die Offensive gehen, ja. Also wir können uns vielleicht darauf einigen und Einigung ist ja der erste Schritt zur Schaffung von Tatsachen, dass die meisten Religionen eigentlich nur erträglich sind, wenn sie nicht in der Mehrheit sind. Na? Also solange sie in der Minderheit sind, sind sie meistens freundlich und man kommt sehr gut mit ihnen zurecht. Sobald sie in der Mehrheit sind, fangen sie plötzlich an, irgendwelche Regeln aufzustellen, die nicht auf logischer Grundlage basieren, sondern auf irgendwelchen alten Büchern und meistens auch nicht sehr nachvollziehbar sind.
Ich dachte, das ist nur den Buchreligionen vorbehalten.
Alte Bücher, ja, richtig.
Aber was gibt es eigentlich für andere Religionen? Ja.
Ja, was gibt es für andere Religionen?
Sind das nicht nur drei Religionen?
Ja, wir haben drei Religionen, die man Buchreligionen nennt. Das sind die abrahamitischen.
Genau. Was ist mit dem Hinduismus? Der ist doch auch, gerade unter Modi jetzt, ist er doch auch sehr, also missionierend würde ich nicht offensiv, sagen, aber ne? Aggressiv. Offensiv, genau. Ja. Offensiv, aggressiv.
Ja. Ja, es ist auf jeden Fall ein Gegenentwurf.
Aber das ist doch schon wieder so eine Identitätssache. Wir sind Hindus und deswegen bist du doof.
Ja.
So in die Richtung.
Ja, sobald irgendjemand sagt, wir sind oder für sich in Anspruch nimmt, für eine Gruppe zu sprechen, wird's gefährlich. Also die Behauptung, wir sind definierbar und ihr seid auch definierbar. In allererster Linie ist der erste Faktor eurer Definition ist, ihr seid anders als wir. Ihr seid nicht wir. Da beginnt der Konflikt. Also da hört die Argumentation auf. Die Argumentation muss immer von Gemeinsamkeiten ausgehen, sonst kann man nicht streiten, sonst kann man nicht argumentieren. Und sobald die Argumentation aufhört und es ein Ich, ein Wir und ein Ihr gibt, da kann sich nichts entwickeln außer blutige Nasen. Oder hast du ein Beispiel dafür, dass es anders ist? Also das kann natürlich auch sein, dass du sagst, ja.
Nee, ganz so gar nicht. Es ist immer kritisch. Aber das gilt dann wiederum für Religion und Ideologien. Und da sind Religionen wieder ideologisch.
Ja, das ist überhaupt die Frage, ob da ein klarer Unterschied zu machen ist zwischen Religion und Ideologie.
Na. Das ist tatsächlich interessant. Natürlich kann man so Formunterschiede feststellen, wie Ideologien haben keinen Gott. Also zumindest die nicht-religiösen Ideologien. Aber ist das relevant?
Ja, das ist die Frage. Ist das relevant, wird es nicht, wenn man so freidenklerisch unterwegs ist wie du und ich. Dann ist es nicht relevant. Wir haben kein Problem damit, das so als These stehen zu lassen. Relevant wird's, sobald irgendeiner sagt, oh Moment, ich bin religiös, ich bin ja quasi gut. Ne? Oder jemand sagt, Mensch, ich bin Ideologe, ich will doch nur das Gute, ich bin rational ist doch gut. Solange so etwas nicht kommt, braucht man es nicht zu definieren, nein.
Ich kenne allerdings auch religiöse Menschen, die ich halt als völlig unideologisch bezeichnen würde. Und auch durchaus welche, die zum Beispiel im Christentum engagierte oder berufliche Christen.
Ja.
Wo ich sagen würde, habe ich überhaupt keinen Verdacht der Ideologie. Die haben halt ihren Glauben und sind trotzdem nicht ideologisch. Und das geht auch. Deswegen würde ich Religion und Ideologie nicht zusammenfassen. Aber wenn Religion ideologisch wird, dann wird's kritisch. Und das wird es leider sehr häufig. Und dann würde ich es aber eher der Ideologie zuschreiben.
Also, was du für Menschen beschreibst, das sind diese in sich ruhenden, lieb lächelnden, du weißt, zu Hause beten sie, manchmal fassen sie dich an der Hand und sagen, dass wir heute beieinander sind, ist ein Gottesgeschenk, aber ansonsten gehen sie dir mit keinerlei Ding oder Welterklärung auf die Nerven. Meinst du solche Menschen? Und die bezeichnest du als nicht ideologisch.
Das klingt mir ein bisschen wie im Horrorfilm, was du gerade beschreibst.
Das kann total entspannend sein.
Ja, das kann auch total entspannend sein, aber es klang irgendwie gerade ein bisschen beunruhigend. So diese Entspannung vor dem ersten Opfer.
Ja, genau. So wie dein Bauer in Baden-Württemberg mit seinen Kühen auf der Wiese wahrscheinlich umspringt, ne?
Genau. Vorher noch Hätschel und Tätschel.
Ja, ja.
Das tut ihm auch alles total leid.
Genau.
Und das glaube ich ihm auch. Aber
ja.
Aber sterben müssen wir alle mal.
Ja, du jetzt vor mir, aber wir alle mal, ja.
Naja, Kühe sterben halt immer vor den Menschen, richtig, so ist das
ja,
immer.
Das stimmt.
Ganz grob ist dein Beispiel, was du gerade genannt hast, so ein freundlicher Christ irgendwie oder Christin, die mit der ich nett im Gespräch bin, mich auch mal, was ist, ich tätschelt, keine Ahnung, ist mir jetzt nicht untergekommen die letzten 30 Jahre, aber irgendwie so mit einer Person, mit der man sich auch total nett auch über Religionsthemen unterhalten kann und von der ich vielleicht mal eine Frage bekomme zu religiösen Themen, wie ich sie sozusagen als nicht religiöser Mensch betrachte, wobei ich mich ja nicht als total nicht religiös betrachte, denn ich bin ja religiös geprägt, aber ich gehöre halt keiner Religion an. Aber mich nie versucht zu missionieren oder vom richtigen Weg zu überzeugen. Zumindest nie so, dass ich es bisher bemerkt hätte.
Ja.
Ja, sowas meine ich.
Gut, also Ideologie kann ja auch ein Ideologe kann ja sehr in sich ruhen. Unser Bild vom Ideologen ist natürlich der geifernde, frontal nach vorne gehende Ideologe, der dich von irgendwas überzeugen will. Ne? Aber das kann ja auch sagen wir mal, Manchester-Kapitalismus ist ja auch eine Ideologie. So, und der geht dir vielleicht nicht die ganze Zeit mit seinen, der versucht nicht die ganze Zeit, dir eine Lebensversicherung aufzudrängen. Also es gibt schon Ideologen, die sind einfach nur Ideologen.
Ist Manchester-Kapitalismus nicht nur eine entstandene Mischung aus Pragmatismus und Zynik? Und zwar in dem Ansatz, ich möchte irgendwie reich werden.
Ah, du meinst also die Mischung von zwei Verhaltensweisen. Kapitalismus ist eine Ideologie. Ja, doch. Sogar mit allen möglichen, mit Appetit. Er hat sogar religiöse Züge. Also es hat eine eschatologische Ausrichtung. Also eines Tages sind wir alle reich. Mit wir alle meine ich und alle, die ich kenne. Es hat eine Apotheose. Meistens ich selbst. Oder ein Typ, der so reich ist, wie ich mal werden will. Es hat viel von der Religion, ja. Aber in allererster Linie ist es auf jeden Fall eine Ideologie. Es ist nicht nur ein Verhalten, kapitalistisch sein. Mit Kapitalismus erklärst du dir die Welt.
Ich glaube, mit Kapitalismus erklärt der Kapitalist mir die Welt, damit ich weiter ihm auf den Leim gehe. Er sagt nämlich, du kannst auch mal, das kann alles mal dir gehören.
Ja, richtig.
Der Kapitalist ist selber erfolgreich, weil ich ihm vertraue.
Ja.
Weil er mir auch ein bisschen was gibt.
Ja.
Ne? Ich bin ja ein Mitarbeiter in einem Unternehmen und er beteiligt mich ja auch aufgrund meiner Arbeitskraft. Und die gebe ich ihm gern, weil ich auch immer noch die Option habe, ich kann ja auch noch reicher werden mit seiner Hilfe.
Ja.
Ich brauche ihn, sonst komme ich nicht weiter.
Ja.
Und deswegen, und zusammen sind wir stark. Okay, ist er stärker, aber ich bin auch stark.
Ja.
Und in gewisser Weise hat er ja sogar recht. Ob ich nun ein kleiner Tischler bin und selbst mich durchwurschtel oder in einem Tischlereikonzern irgendwie Konzepte arbeite, mein Tischlereiwissen ihm gebe, aber er bringt das Kapital und dadurch können wir ein Weltkonzern werden und ganz viele Dinge möglich machen und deswegen kriege ich viel mehr Geld, als ich das selber erarbeiten könnte, ist ja was dran. Ich werde ja reicher. Mhm. Trotzdem natürlich nicht so reich wie der Kapitalist.
Ideologien können ja auch mal funktionieren.
Ist das ideologisch?
Ja, Ideologien heißt ja nicht nur, dass es nicht...
Genau, Ideologien nicht, müssen ja gar nicht böse sein.
Nein, nein, Religionen müssen auch nicht... Religionen müssen eigentlich immer, ich will nicht sagen böse sein, aber das Individuum auflösen.
Nein.
Aber Ideologien
nein,
nicht.
Nein, würde ich auch nicht sagen.
Also Ideologien nicht, nein.
Ich bin völlig bei dir, Ideologien müssen nicht schlecht sein, beziehungsweise können funktionieren. Sie können ja trotzdem schlecht sein und trotzdem funktionieren. Und es ist auch denkbar... Dass Ideologien gut sind und funktionieren. Aber das habe ich, glaube ich, so konkret, dass ich das sagen könnte, habe ich es noch nicht erlebt. Aber das will ich auch nicht ausschließen. Ideologie ist nicht per se schlecht. Ich behaupte aber, der Kapitalist im Sinne von der Bonze, der Firmenchef, wie auch immer, ist selber gar kein... Oder hängt keiner Ideologie an, sondern prägt maximal eine Ideologie, weil sie ihm nützt, dass die anderen dieser Ideologie folgen. Mhm. Und genauso kann das bei Religion sein. Bei Religion glaube ich aber eher, dass die Religionsstifter, nehmen wir jetzt mal Jesus, gar nicht in Religion gedacht haben, sondern Jesus hat sich, sei es als Gottes Sohn oder als Prophet oder sonst was betrachtet, und andere haben daraus eine Religion geschmiedet. Bei Mohammed bin ich mir da nicht so ganz sicher. Das hat schon sehr starke Züge, eine Religion wirklich aus sozusagen zu erschaffen von allem, was ich weiß. Aber bin ich mir auch nicht ganz sicher.
Und da gibt es auf jeden Fall viel Reglementierung. Also da geht es schon um die Gemeinschaft. Wie bilde ich eine Gemeinschaft? Wie halte ich sie zusammen? Was gebe ich ihnen für Riten? Riten, die sich ständig wiederholt, macht die Gemeinschaft ja zur Gemeinschaft. Das hat Jesus ja nicht so gemacht.
Genau, das hat sich erst entwickelt. Dinge
gemacht und daraufhin haben dann die anderen gesagt, das ist jetzt meine Tradition. Das hat er einmal gemacht, dann machen wir es jetzt immer.
Ja,
sowas, ne? Und das hat Mohammed schon stärker durchgeformt.
Also Mohammed könnte man schon als Religionsstifter. Der kannte die Menschen,
glaube ich, ein bisschen besser.
Weiß ich nicht. Der hatte vielleicht ein anderes Ziel. Ja, so. Und von daher würde ich bei Religion auch nicht immer sagen, erstens, dass sie, also du hast es ja schon relativiert, sie sind nicht böse. Religionen hatten und haben wahrscheinlich auch immer einen Zweck. Und darüber sollten wir uns vielleicht einfach anders nochmal unterhalten. Sonst artet das hier irgendwie aus. Aber
Zweck ist da überhaupt es ist ein kurzes Wort, aber Zweck ist, das leuchtet mir ein. Ja, das ist ein sehr kennzeichnendes Kennzeichen von der Religion. So betüternd die auch daherkommt, ne? Im Sinne von, lass uns mal singen und Freunde sein oder so. Aber da ist immer, das stimmt. Da hast du völlig recht.
Lass uns das irgendwann anders nochmal beleuchten.
Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Bis zum nächsten Mal.